Buchkapitel 2. Die Warnung der Wissenden. Die US-Präsidenten John F. Kennedy, Theodore Roosevelt und Woodrow Wilson. John F. Kennedy war der erste katholische Präsident der USA und kein Freimaurer. Kennedy gehörte keinem Geheimbund an. Bereits 1981 berichtete das deutsche Nachrichtenmagazin Der Spiegel: Zum Anlass kirchlicher Verdächtigung wurde vor allem die Mitgliedschaft prominenter Politiker. Freimaurer waren der deutsche Reichskanzler Gustav Stresemann ebenso wie der englische Premier Winston Churchill, der amerikanische FBI-Direktor John Edgar Hoover oder der US-Außenminister Christian Herter. Allein 13 amerikanische Präsidenten gehörten der Loge an. Im Jahr 1930 waren von 531 Kongressabgeordneten 372 Freimaurer. Häufig wird erst nach dem Tod eines Logenbruders bekannt, dass er dem Orden angehörte. Von den derzeit rund 6 Millionen Freimaurern sind die wenigsten mit Namen bekannt. Kaum jemand weiß, dass der hessische SPD-Ministerpräsident Holger Börner oder der NRW-Landtagspräsident John van der Ziegler Freimaurer sind. Zitat Ende. Das deutsche Nachrichtenmagazin stellte den Freimaurern unterschwellig einen Persilschein aus, lobte das angeblich humanistisch-ethisch orientierte Freimaurerprogramm. Michael Hesemann schreibt in seinem Teil zu diesem Buch über die Freimaurerei, was diesen Schönfärbereien des deutschen Nachrichtenmagazins den Boden entzieht. Umgebracht wurde John F. Kennedy, der 35. Präsident der USA, am 22. November 1963 in Dallas an der Dealey Plaza, die ein Freilufttempel der Freimaurer ist. Der Co-Autor dieses Buchs, Michael Hesemann, kommt in seinem Werk Geheimakte John F. Kennedy zu dem Schluss: Zudem war Dealey Plaza ein Freilufttempel der Freimaurer und so ließ sich das Attentat zum rituellen Königsmord verklären. Jeder Insider sollte die Zeichen sehen und verstehen, wer tatsächlich die Welt von Amerikas erstem katholischen Präsidenten befreite und die Werte dieser großen Nation verteidigte. Zitat Ende. Er schreibt über seinen Besuch am Ort des Attentats: Ich gehe die Houston Street entlang, benannt nach Sam Houston, der 1836 Texas in die Unabhängigkeit von Mexiko führte. Westlich von ihr laufen die M Street, die Main Street und die Commerce Street zusammen, bevor sie in einer dreifachen Unterführung eine Eisenbahnbrücke kreuzen. Dieses Dreieck, das an eine Pyramide ohne Spitze erinnert, ist die Dealey Plaza, die ihren Namen dem Philanthropen George Bannerman Dealey 1859 bis 1946 verdankt. Hier, so weist eine Plakette aus, lag die Geburtsstätte von Dallas. Hier wurde das erste Haus von Dallas gebaut und danach, der Reihe nach, das erste Postamt, das erste Geschäft, die erste Freimaurerloge und das erste Hotel. Zitat Ende. In seinem Buch erwähnt er jedoch nicht, was im Verlauf in diesem Buch enthüllt wird, weil bei Entstehung seines Buches viele Informationen noch geheim waren. Auch über die Gründe für das Fehlen dieser Informationen in seinem und nahezu alle anderen Bücher über die Ermordung John F. Kennedys später mehr. Dank der Erläuterungen des Nachrichtenmagazins Der Spiegel wissen wir bereits, dass der FBI-Chef Edgar Hoover Freimaurer war. Hoover wurde am 10. Mai 1924 Direktor des Bureau of Investigation und vom 23. März 1935 bis zu seinem Tod am 2. Mai 1972, im Alter von 77 Jahren, war er der oberste Mann des dann umbenannten Federal Bureau of Investigation, FBI. Am 31. Oktober 1963 fand das einzige Mittagessen des Jahres von Hoover mit Kennedy statt. Kennedy hatte Hoover 1960 wieder ernannt, weil er wohl befürchtete, dass Hoover schädliche Informationen über sein Privatleben durchsickern lassen könnte, einschließlich seiner Affären während des Zweiten Weltkriegs mit einer Dänin, die angeblich in Nazikreisen verkehrte. Kennedy hielt vermutlich Hoover auch deshalb im Amt, weil er ein enger Freund seines Vaters war. Nach seinem knappen Wahlsieg 1960 wäre die Entlassung Hoovers auch nicht einfach gewesen. Der Washingtoner Anwalt Clark Clifford, sein wichtigster Berater in der Übergangszeit von Eisenhower zu Kennedys neuer Regierung, hatte in der Truman-Regierung gedient und Hoover nach eigenem Bekunden verachtet und misstraut. Doch selbst er empfahl Kennedy, ihn wieder zu ernennen. Dennoch fantasierte Kennedy davon, sich des Mannes zu entledigen und sagte einmal zu seinem alten Navy-Kumpel Paul Fay laut dem Buch JFK's Last 100 Days: Ich bin wirklich nicht in der Lage, die Dinge zu tun, die ich gerne tun würde. Ich habe kein Plebiszit vom Volk bekommen und muss die Dinge wirklich irgendwie ausbalancieren. Aber 1964 werde ich groß gewinnen und all die Dinge tun, die ich nicht tun konnte, wie J. Edgar Hoover loszuwerden. Er erzählte dem Beamten Roger Hiltzman vom Außenministerium, wir werden Folgendes tun. Die Army Band wird an der Seite der Mall entlang gehen und das Star Spangled Banner spielen und die Navy Band auf der anderen Seite. Die Air Force Band wird mit dem Fallschirm abspringen und beim Absprung die Nationalhymne spielen. Von einer Plattform in der Mitte der Mall werde ich Hoover die Medal of Freedom und jede andere Medaille, die uns einfällt, überreichen. Dann werde ich ihm ins Ohr flüstern, Sie sind gefeuert. Zitat Ende. Tatsächlich blieb der Freimaurer Hoover FBI-Chef selbst über seinen 70. Geburtstag im Jahr 1965 aufgrund eines Sonderdekrets des US-Präsidenten Lyndon B. Johnson, der selbst bis 1969 Präsident war. Johnsons Politik, der Nachfolger Kennedys wurde, war nicht nur in diesem Punkt der seines Vorgängers diametral entgegengesetzt. Vieles davon ist bekannt, aber ein völliger Kurswechsel wird in unseren Mainstream-Medien totgeschwiegen. Später mehr dazu. NBC ist der älteste der drei großen amerikanischen Fernsehsender, der 1926 von der Radio Corporation of America gegründet wurde. 2017 erschien ein Bericht von NBC News mit der Überschrift JFK-Akten. J. Edgar Hoover sagte, die Öffentlichkeit müsse glauben, dass Lee Harvey Oswald allein gehandelt habe. Zitat Ende. In einem Memo zwei Tage nach dem Attentat auf John F. Kennedy habe Hoover erklärt, die Öffentlichkeit müsse glauben, dass Lee Harvey Oswald allein gehandelt habe. In dem NBC-Bericht heißt es wörtlich, Hoover schien besonders darauf bedacht zu sein, die Öffentlichkeit zu der Überzeugung zu bringen, dass Oswald ein Einzeltäter war und nicht Teil einer größeren Verschwörung. Zitat Ende. Am Tag des Attentats auf den US-Präsidenten rief Hoover Kennedys Bruder Bobby, den damaligen US-Justizminister, an. Das eindrucksvolle Buch Brothers von David Talbot beschreibt dies. Gegen 13.45 Uhr klingelte das Telefon am anderen Ende des Pools. Kennedys Frau Ethel nahm ab, sie hielt ihm den Hörer hin. J. Edgar Hoover war am Apparat. Bobby wusste sofort, dass etwas Ungewöhnliches passiert war. Der FBI-Direktor rief ihn nie zu Hause an. Die beiden Männer betrachteten einander mit einer gespannten Aufmerksamkeit, von der sie beide wussten, dass sie nur durchbrochen werden würde, wenn einer von ihnen sein Amt verließ. Jeder verkörperte für den anderen, was in Amerika falsch lief. »Ich habe Neuigkeiten für Sie«, sagte Hoover. »Der Präsident wurde erschossen.« Hoovers Stimme war unverblümt und sachlich. Kennedy wird sich immer nicht nur an die Worte des FBI-Chefs erinnern, sondern auch an seinen abschreckenden Tonfall. »Ich glaube, er sagte es mir mit Freude«, erinnert sich Kennedy. 20 Minuten später rief Hoover erneut an, um ihm den endgültigen Schlag zu versetzen. »Der Präsident ist tot«, sagte er und legte sofort wieder auf. Wieder, so erinnerte sich Kennedy, war seine Stimme seltsam flach. Nicht ganz so aufgeregt, als würde er berichten, dass er einen Kommunisten in der Fakultät der Howard University gefunden hat. Zitat Ende. Glaubt jedoch jemand, ein FBI-Chef oder einige wenige CIA-Verschwörer würden es wagen, den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu ermorden? Waren sie vielleicht im Bunde mit einer höchst einflussreichen ausländischen Macht, mit der allerdings nicht die Sowjetunion oder ein anderes kommunistisches Land gemeint ist? Diese Frage traut sich niemand zu stellen. Wirklich niemand? Dazu später mehr. John F. Kennedy richtete am 27. April 1961 seine Worte an die versammelten wichtigsten Zeitungsverleger des Landes. Schicken wir voraus, dass Kennedy die Worte Kommunismus, Kommunisten, Sowjetunion, Russland an keiner Stelle der Rede erwähnt. Auf der Internetseite zu diesem Buch, täuschung.com, findet sich eine Ansprache vollständig ins Deutsche übersetzt. Sie ist im US-Original in der John F. Kennedy Library einzusehen und dort mit der Originalstimme Kennedys anzuhören. Die Rede wurde mit Kennedys Originalstimme und dazu eingeblendeter deutscher Übersetzung im YouTube-Kanal Silberjunge Thorsten Schulte am 24. September 2020 veröffentlicht. Link im Buch. Allein, so Kennedy, allein das Wort Geheimhaltung ist in einer freien und offenen Gesellschaft unannehmbar. Und als Volk sind wir von Natur aus und historisch Gegner von Geheimgesellschaften, geheimen Eiden und geheimen Beratungen. Ich beabsichtige nicht, dies zu erlauben, soweit es in meiner Macht steht. Und kein Beamter meiner Regierung, ob sein Rang hoch oder niedrig ist, zivil oder militärisch, sollte meine Worte von heute als Entschuldigung dafür interpretieren, die Nachrichten zu zensieren, Widerspruch zu unterdrücken, unsere Fehler zu vertuschen oder von der Presse oder der Öffentlichkeit Fakten fernzuhalten, die sie zu wissen begehren. Denn wir stehen rund um die Welt einer monolithischen und ruchlosen Verschwörung gegenüber, die sich vor allem auf verdeckte Mittel stützt, um ihre Einflusssphäre auszudehnen, auf Infiltration anstatt Invasion, auf Unterwanderung anstatt Wahlen, auf Einschüchterung anstatt freier Wahl, auf nächtliche Guerilla-Angriffe anstatt auf Armeen bei Tag. Es ist ein System, das mit gewaltigen menschlichen und materiellen Ressourcen eine eng verbundene, komplexe und effiziente Maschinerie aufgebaut hat, die militärische, diplomatische, geheimdienstliche, wirtschaftliche, wissenschaftliche und politische Operationen kombiniert. Ihre Pläne werden nicht veröffentlicht, sondern verborgen. Ihre Fehlschläge werden begraben, nicht publiziert. Andersdenkende werden nicht gelobt, sondern zum Schweigen gebracht. Keine Ausgabe wird in Frage gestellt, kein Gerücht wird gedruckt, kein Geheimnis wird enthüllt. Sie dirigiert den Kalten Krieg mit einer, kurz gesagt, Kriegsdisziplin, die keine Demokratie jemals aufzubringen erhoffen oder wünschen könnte. So ist die Presse die Protokollführerin der Taten der Menschen, die Bewahrerin seines Gewissens, die Botin seiner Nachrichten, in der wir Stärke und Beistand suchen, zuversichtlich, dass mit ihrer Hilfe der Mensch das sein wird, wozu er geboren wurde, frei und unabhängig. Mit diesen Worten schließt John F. Kennedy. In seinem Buch Machtbeben behauptet Dick Müller, der sich früher als Mr. Dax bezeichnete, zu dieser Rede, es ist nämlich eine Rede gegen den, wie Kennedy meint, zunehmenden Einfluss Russlands und der Kommunisten auf die amerikanische Öffentlichkeit. Zitat Ende. Wie erklärt sich dieser Mann dann, dass Kennedy die Worte Kommunismus, Kommunisten, Sowjetunion, Russland aussparte? Warnen Sie vor etwas in einer eindrücklichen Rede, ohne den Gegenstand Ihrer Warnung klar und deutlich für jedermann zu beschreiben? Wie kann Dirk Müller solche Behauptungen aufstellen? Welchen Hintergrund hat er tatsächlich? Oder hat Kennedy mit der Erwähnung von Geheimgesellschaften, geheimen Eiden und geheimen Beratungen nicht die Spur gelegt zu der monolithischen und ruchlosen Verschwörung, der wir rund um die Welt gegenüberstehen? All diese Worte entstammen seiner Rede, die vom Mainstream entweder totgeschwiegen oder als Warnung gegen den Kommunismus sehnwidrig erwähnt wird. Über seinen Nachfolger Lyndon B. Johnson schreiben die Freimaurer selbst in Freimaurer Wiki. Ob auch Lyndon B. Johnson, 36. Präsident nach John F. Kennedy, von 1963 bis 1969 ein Freimaurer war, darüber sind sich die amerikanischen Brüder nicht einig. Johnson wurde 1937 in eine Loge in Texas aufgenommen. Schon eine Woche danach gewann er eine Wahl zum Kongressabgeordneten, startete dann ein sehr anstrengendes Politikerdasein und kam über den Freimaurerlehrling nie hinaus. Seine Mitgliedschaft versicherte also offenbar gleich nach seiner Aufnahme. Zitat Ende. Hoover und Johnson waren Freimaurer und eindeutige Gegenspieler des sehr beliebten Präsidenten John F. Kennedy. Über Johnson werden wir später noch sehr viel erfahren. So sehr John F. Kennedy als Lichtgestalt erscheint, so sehr wirkt Johnson wie der Bösewicht, der mit dem Teufel im Bunde war. Eine Anklage gegen den 36. US-Präsidenten Lyndon B. Johnson erhält das übernächste Buchkapitel. John F. Kennedy war nicht der einzige Präsident, der mit seinem Gerede von einer monolithischen und ruchlosen Verschwörung vor Mächten im Hintergrund, vor Geheimgesellschaften warnte. Viele Menschen haben nicht die Momente, in denen sie ihr Gewissen sprechen lassen. Manche Menschen lassen kleine Teile der Wahrheit zum Vorschein kommen, um ihr Gewissen zu beruhigen. Je näher viele Menschen ihrem persönlichen Sonnenuntergang kommen, desto größer wird ihr Verlangen, ihre Seele zu erleichtern. Der Freimaurer Theodore Roosevelt, 1901 bis 1909, 26. US-Präsident, sagte im August 1912 in deutscher Übersetzung: Hinter dem, was wir für die Regierung halten, droht im Verborgenen eine Regierung ohne jede Bindung an und ohne jede Verantwortung für das Volk. Die Vernichtung dieser unsichtbaren Regierung und Zerschlagung der unheiligen Allianz von korrupter Wirtschaft und korrupter Politik ist die entscheidende politische Herausforderung dieser Zeit. Zitat Ende. Jeder kann dies in der Library of Congress überprüfen, ab Sekunde 23. Wäre dann noch Woodrow Wilson, der 28. US-Präsident von 1913 bis 1921. Unter seiner Führung wurde mit dem 23. Dezember 1913 die US-Notenbank Federal Reserve gegründet. Kein anderer als dieser US-Präsident Woodrow Wilson sagte im September 1919, kein Jahr nach Ende des Ersten Weltkriegs: Meine lieben Landsleute, warum gibt es hier keinen Mann, keine Frau, ich will auch sagen kein Kind, das nicht wüsste, dass der Ursprung des Krieges in der modernen Welt im industriellen und wirtschaftlichen Konkurrenzkampf liegt. Dieser Krieg war von Anfang an ein Handels- und Industriekrieg. Es ist kein politischer Krieg gewesen. Zitat Ende. US-Präsident Woodrow Wilson in St. Louis, Missouri am 5. September 1919. Die Abbildung des New York Times Artikels im Buch. Wilsons Rede ist in der New York Times vom 6. September 1919 auf Seite 2 zu lesen. Dieser Woodrow Wilson hatte am 8. Januar 1918 einen 14 Punkte umfassenden Friedensplan vorgelegt. Auf dieser Grundlage hoffte das Deutsche Reich auf einen Friedensschluss. Am 5. Oktober 1918 fragte Prinz Max von Baden, der am 3. Oktober neuer Reichskanzler des Deutschen Reichs geworden war, bei Wilson an, wie ernst dieser es mit seinem am 8. Januar 1918 vorgelegten 14-Punkte-Plan meinte. Nach 3 Tagen erkundigte sich der US-Präsident, ob Deutschland diese 14 Punkte annehmen werde. Woraufhin am 12. Oktober 1918 Prinz Max erklärte, er habe mit der Anfrage lediglich erfahren wollen, welche praktischen Einzelheiten der Anwendung diese 14 Punkte auf einen Friedensvertrag haben würden. Dieses 14-Punkte-Programm des damaligen US-Präsidenten Wilson sah einen für alle Parteien annehmbaren Friedensschluss vor. Neben der Forderung nach Räumung besetzter Gebiete enthielt das Programm auch die generelle Neuordnung Europas nach dem Prinzip des Selbstbestimmungsrechts der Völker. In einer zweiten Note erkannte Wilson am 14. Oktober 1918 die uneingeschränkte Annahme seines Friedensprogramms durch Deutschland an. Interessanterweise machte er doch keinerlei Angaben, wie es in der deutschen Note erbeten wurde, ob auch die übrigen Alliierten Wilsons Bedingungen akzeptierten. Er verlangte, dass das Deutsche Reich der Räumung der besetzten Gebiete bedingungslos Folge leistet und den U-Boot-Krieg sofort einstellt. Außerdem stellte er klar, dass die Änderung der deutschen Verfassungsverhältnisse eine unabdingbare Vorbedingung sei. Im Klartext, der Kaiser musste abdanken. Die Inhalte des Versailler Vertrages sind das eine. Das andere, wirklich menschenverachtende, ist die Behandlung des Deutschen Reichs nach der Kapitulation am 11. November 1918. Beides wurde im Buch Fremdbestimmt umfassend und überzeugend dargelegt. Woodrow Wilson hat mit der Gründung der US-Notenbank und seinem Verhalten nach dem Ersten Weltkrieg wahrlich schlimmste Sünden begangen. Selbst die Tageszeitung Die Welt, bekannt für US-Huldigung und Israel-Hörigkeit, musste zu Wilson eingestehen. Als erster US-Präsident verließ Wilson 1918 für längere Zeit Amerika und verhandelte in Versailles mit Großbritannien, Frankreich und Italien über eine Nachkriegsordnung. Dabei sagte er 2 Sätze, die sein Ansehen nachhaltig beschädigten. Ich habe Deutschland immer verabscheut, ich bin dort nie gewesen. Zitat Ende. Dieser Mann taugt eigentlich nicht als Kronzeuge für eine bessere Welt. Dennoch sollten wir wissen, was er 1913 feststellte. Auf Seite 13 und 14 seines Buchs »The New Freedom« aus dem Jahr 1913, in deutscher Übersetzung, »Seit ich in die Politik gegangen bin, haben mir einige der größten Männer in den Vereinigten Staaten auf dem Gebiet des Handels und der Herstellung privat anvertraut, sie hätten Angst vor etwas. Sie wüssten, dass es irgendwo eine Macht gibt, die so organisiert, so subtil, so wachsam, so ineinandergreifend, so vollständig, so allgegenwärtig ist, dass sie besser nicht darüber sprechen sollten.« Zitat Ende. Für jedermann das Buch in www.archive.org mit der Seite 13 und 14 im Buch abgebildet. Auf Seite 201 seines Buches »The New Freedom« aus dem Jahr 1913 findet sich Folgendes in deutscher Übersetzung. »Wir haben den Kredit eingeschränkt. Wir haben die Möglichkeiten eingeschränkt. Wir haben die Entwicklung kontrolliert. Und wir sind zu einer der am schlechtesten regierten, der am stärksten kontrollierten und beherrschten Regierungen in der zivilisierten Welt geworden. Nicht mehr eine Regierung durch die freie Meinung, nicht mehr eine Regierung durch die Überzeugung und das Votum der Mehrheit, sondern eine Regierung durch die Meinung und den Zwang kleiner Gruppen von dominanten Männern.« Zitat Ende. Die Abbildung als Beweis aus dem Buch, im vorliegenden Buch »Die große Täuschung«. Für jedermann ist das Buch abrufbar, auch hier wieder in www.archive.org. Nur ein US-Präsident, nämlich der einzige katholische Mann und Gegner von Geheimgesellschaften, John F. Kennedy, ist ein wahrer Kronzeuge gegen Geheimgesellschaften. Dieser Mann wurde am Ort eines Freimaurer-Freilufttempels umgebracht. Sein Tod wurde vom jahrzehntelangen FBI-Chef und Freimaurer Edgar Hoover nach den Schilderungen des Bruders des getöteten Präsidenten gewiss nicht beweint. Wir alle sind es John F. Kennedy schuldig, der Wahrheit Bahn zu brechen und sein Andenken zu ehren.